Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Original verkorkt Podcast, mit dem ich meine Rheinhessen-Reihe fortsetze, die ich im letzten Jahr begonnen hatte. Aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Ich kann nicht vor Ort sein wegen Corona und deswegen verlegen wir das Ganze jetzt ins Netz. Und nachdem wir jetzt eine Stunde an der Technik herumgewerkelt haben, Tobias, freue ich mich, dich in der Leitung zu haben. Tobias Knewitz aus Appenheim in Rheinhessen. Hallo.
Hallo, grüß dich, Christoph. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Wir waren schon kurz davor aufzugeben, aber macht ja nichts. Jetzt steht die Leitung, die Technik steht und ja, ich freue mich ein bisschen mit dir über dein Weingut oder euer Weingut zu sprechen, so ein bisschen über das, was so in den letzten Jahren passiert ist. Ich glaube, wenn man das Ganze so ein bisschen Revue passieren lässt, dann ist ja ganz schön viel passiert in den 10 Jahren, in denen du jetzt Wein machst. Aber bevor wir darauf kommen, können wir vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen oder auch länger, wo sich euer Weingut überhaupt befindet.
Genau. Ja, wir sind ein Familienweingut im nördlichen Rheinhessen, eigentlich genau genommen in der Mitte zwischen Ingelheim und Bingen, im schönen Welsbachtal, direkt umgeben von vielen Weinbergen genau genommen in Appenheim. Und es sind, wie gesagt, ein Familienweingut, das von meinem Bruder, von meiner Frau und mir seit mittlerweile 10 Jahren geführt wird und bewirtschaften 25 Hektar Rebfläche mit dem Schwerpunkt auf den weißen Rebsorten. Der Riesling mit fast 50% ist eigentlich so die wichtigste Rebsorte für uns. Und eigentlich dann dicht gefolgt ist Chardonnay und Weißburgunder, aber auch so ein bisschen Silvaner, den wir ja jetzt im Glas auch haben schon. Der spielt natürlich auch noch eine gewisse Rolle für uns.
Mhm. Ja. Genau, wir haben uns einfach mal nach dieser Stunde Technikbekämpfung ein Glas Wein eingeschenkt, nämlich den aktuellen 2019er grünen Silvaner Gutswein, um so ein bisschen runterzukommen. Also es hat eine familiäre Weinbaugeschichte. Dein Vater war schon Winzer, deine Großeltern haben aber, glaube ich, noch eher sowas wie einen Mischbetrieb gehabt, oder?
Genau, richtig. Also wir sind so rückverfolgt ungefähr, also was wir so nachvollziehen können, so die 7. Generation, die jetzt in der Landwirtschaft ist. Wie du es aber auch ja schon so schön gesagt hast, haben so unsere Großeltern noch einfach auch Ackerbau, Viehzucht und auch Obstbau vorrangig gehabt. Was noch eine ganz wichtige Rolle eigentlich auch spielt, ist eine Pflanzgut-Erzeugung, die bisher immer noch im Weingut auch einen Bestand hat, die immer unseren Vater gemacht hat, aber ja durch eine schwere Krankheit jetzt leider nicht mehr von meinem Papa gemacht werden kann. Und das geht so ein bisschen gerade, oder das hat mein Bruder übernommen. Und also sprich, aktuell ist es so, dass wir eigentlich Weinbau machen. Das ist eigentlich so der Schwerpunkt. Aber durch die Tradition, die Rebpflanzguterzeugung parallel im Weingut eigentlich auch noch weiterführen.
Also Rebpflanzgut heißt, ihr habt eine Rebschule, eine eigene?
Richtig, genau.
Ja.
Also eine Rebschule, relativ klein eigentlich, also da, jetzt nicht international groß, aber so haben ein paar Kollegen, die Reben von uns kaufen oder ganz viel eigentlich, ja. Das sind bestimmt schon so 50, 60 Kollegen.
Und das ist ja dann auch nicht mehr ganz klein.
Ja. Nein, aber ich sag mal, im Vergleich international sind wir da schon eigentlich eine kleine Pflanzguterzeugung. Aber es ist was sehr, sehr Spannendes. Gerade wenn es um Genetik geht, um Genetik weiter zu vermehren, gerade im Bereich Riesling, Chardonnay, aber auch Spätburgunder, ist es einfach unheimlich spannend, wenn man das dann auch selbst machen kann und dann einfach selbst die Möglichkeit hat.
Mhm. Ja. Ich finde das Thema auch super spannend, weil Genetik ja tatsächlich auch glaube ich, ein immer wichtigeres Thema wird. Also letztlich ist ja so ein Weinberg, wenn man es genau nimmt, wie so ein bisschen wie so eine Klonarmee, wo in den meisten Weinbergen einfach ein Stock neben dem anderen steht, die alle quasi die gleiche Genetik haben. Ne? Im Gegensatz dazu gibt's immer mehr, die auch so ein bisschen eine sogenannte Selektion Massal machen, also sozusagen aus den besten Stöcken, die sie so im Weinberg finden, dann wiederum neue Reiser züchten, neue Stöcke züchten. Wie macht ihr das dann in der Rebschule? Beides oder?
Genau, also wir machen beides. Sprich, wir haben ja natürlich auch viele Kollegen, die einfach auch einen sicheren Ertrag brauchen und die vertrauen dann natürlich auf die klassische Genetik, auf den klassischen Klon, der irgendwo gezüchtet wurde auf der Fachschule und der auch dann jedes Jahr Faktor X an Ertrag bringt und wir jetzt als Weingut, wir legen schon auf das Thema Klonenvielfalt, also Selektion Massal, also sprich, wir gehen in den Weinberg, schauen uns gezielt die Stöcke an, beobachten die über Jahre hinweg. Und da sind dann schon relativ spannende Stöcke dabei und dann holen wir da dann das Schnittgut, das Edelreis und vermehren das dann weiter in der Hoffnung, dass die jungen Reben dann letztendlich auch dann dementsprechend so tolle Früchte und so intensive Früchte bringen, wie sie vom Mutterstock kommen. Mhm.
Sind wir schon ziemlich tief drin sozusagen, wo man sonst gar nicht so häufig hinkommt. Aber also ich kenne es von Pinot, von Chardonnay, dass es ja Dutzende und Aberdutzende verschiedene Varianten letztlich gibt, ja. Dickbärig, dünn, also dickschalig und dünnschalig, dickbärig mit großen Trauben, mit kleinen Trauben und so weiter und so fort. Also Pinot, der für Masse getrimmt wurde und dann wieder welche, die eben besonders gute Qualitäten haben sollten. Wie viele gibt's da so beim Riesling? Also zumindest in den Schulen?
Also ich würde mal sagen, so an die 100 Klone wird's im Riesling-Bereich geben. Also was ist so, so nicht Massalle, sondern einfach, ich glaube allein die Geisenheimer Schule hat allein schon vielleicht 25 Klone. Und da gibt's dann auch noch zig Unterklone, also aber sagen wir mal, 25 offizielle Klone wird's da geben, und da ist ja nicht nur Geisenheim am Forschen, sondern auch Neustadt, die Oppenheimer Schule oder auch, ich meine, auch die Elsässer oder auch die Bernkasteler, also da, also Nick Weiss ist ja auch einer der Großen, der viel im Riesling-Bereich auch gemacht hat, Schlangengraben-Klon zum Beispiel. Mhm. Ja. Genau. Ja, sehr spannendes Thema, aber wie gesagt, es ist Hauptthema eigentlich für meinen Bruder, der hat sich, also ist seit der Geschichte mit unserem Papa mit dem Thema intensiv befasst und setzt sich da intensiv mit auseinander und macht das sehr, sehr, sehr gut und haben da auch einen intensiven Austausch und es macht schon super viel Spaß, das ganze Thema. Also neben dem alltäglichen Geschehen im Weingut oder im Wingert draußen.
Ja. Ja. Du bist ja ganz klar das Gesicht dieses Weinguts, ne? Dein Bruder Björn ist eher der schweigsame Part von euch beiden, ne?
Aber genauso wichtig wie ich. Also das,
ja, genau. Das vergisst man aber häufig, ne? Weil du eben derjenige bist, der ja auch auf Messen einfach der bist, der das Weingut repräsentiert und redet und insofern steht da häufig Tobias Knewitz, aber der Björn wird eben häufiger letztlich übersehen. Deswegen nochmal sozusagen auf die Rolle zurück. Ihr macht das jetzt, du hattest vor ein paar Tagen Geburtstag, du bist noch keine 30, aber knapp dran. Ne?
Genau, nächstes Jahr.
Ihr habt schon seit 10 Jahren macht ihr Wein. Das heißt,
genau, 2010er Jahrgang war für mich so der erste, so der Startschuss. Also ich meine, ich habe ganz klassisch die Ausbildung zum Winzer gemacht.
Aber du musst noch fast zur Schule gegangen sein da, oder? Hast du gerade Abi gemacht in dem Jahr? Oder
Genau. Abi, ja. Ausbildung und dann ab nach Geisenheim. Und durch die Nähe nach Geisenheim war einfach die Möglichkeit da gewesen, im Weingut parallel schon was anzufangen, Ideen, Visionen umzusetzen. Ja, vorrangig einfach auch mit mit unserer Region intensiv auseinandergesetzt, weil ich sag mal, das Welsbachtal mit dem Westerberg als das Hauptterrain hier im Tal, wo sich, sage ich mal, unsere vier Lagen einfach befinden, ist einfach ein unheimlich spannender Hügel oder Berg oder eine spannende Erhebung. Wir haben hier, also das ist entstanden vor 40 Millionen Jahren durch einen Korallenriff. Wir haben hier 7 verschiedene Kalkformationen. Also wir haben hier vom klassischen Kalkmerkel zum Kalklehm, also fast kreidige Böden im Hundertgulden mit relativ viel Kalkfelsanteil. Dann in der Nachbarlage Honigberg, die im Moment vielleicht noch gar nicht so diese Bedeutung hat, weil wir da erst anfangen. Relativ viel Terra-Rossa-Boden, also so einen rotliegenden Kalkstein mit Eisenerzeinschlüssen. Und dann eigentlich so neben dem Hundertgulden so die zweitwichtigste Lage, oder also eigentlich von der Wertung genauso wichtig wie Hundertgulden in Steinacker.
Ja.
Super kühl, super markante Lage, gar nicht so steil wie jetzt der Hundertgulden, sondern eher ein bisschen hängiger. Direkt am Waldrand viel, viel Kalk und auch Eisenerzeinschlüsse. Also so ein Mix zwischen Kalklehm, Kalkfels, aber auch Eisenerz-Nuggets im Boden. Also wo wirklich auch so rötliche Einschlüsse sind. Und das hat mich irgendwie bewogen, in Kombination mit den Rebsorten Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, einfach dieses Thema Herkunft schmeckbar zu machen. Genau, und das hat mich irgendwie früh durch die Ausbildung bei meinen Betrieben, wo ich war, also unter anderem Philipp Kuhn, Philipp Wittmann, sehr, sehr, sehr begeistert, das Thema Herkunft schmeckbar zu machen.
Das heißt, du bist aber auch, wenn du damit mit 18 angefangen hast, warst du dir schon ziemlich sicher, was so ein bisschen vielleicht auch deine Berufung ist, ja? Ich meine, es gibt ja, wenn man 16, 17, 18 ist, dann hat man ja alle möglichen Flausen im Kopf, häufig.
Die hatte ich auch im Kopf.
Hat sie auch im Kopf, okay. Darauf wollte ich jetzt noch mal hinaus. Also es gab auch noch mal andere Ideen, ja?
Ja, also klar, ja. Sicher. Ich meine, es ist in den 10 Jahren viel passiert und man wächst natürlich auch mit seinen Aufgaben und man entwickelt sich auch weiter. Ich meine, ich hätte vor 10 Jahren auch sicherlich nicht gedacht, dass das, was passiert ist hier im Weingut, jemals passieren kann oder tut irgendwie. Ich meine, wir haben da einfach mal angefangen zu machen und wenn man sich so die Entwicklung anschaut, freut uns das schon sehr, dass natürlich so eine Fahrt dann auch aufgenommen hat dass wir mittlerweile dann wirklich als Team hier stehen können. Also ich meine, der Björn ist ja erst seit 2015 mit an Bord, meine Frau auch erst seit 14, 15 mit an Bord. Dass wir drei mit einer Horde, muss man auch sagen, also mit ein paar Mitarbeitern hier. Es ist ja nicht nur so, dass ich, mein Bruder, meine Frau, sondern dass auch noch Mitarbeiter, die gehören ja genauso dazu, hier am Strang ziehen und die Ideen, die Vision einfach auch vortragen.
Ja. Was hast denn du von vornherein anders gemacht als dein Vater? Also dein Vater hat ja auch schon Flaschenwein gefüllt, ne? Ich glaube, seit Mitte der 70er Jahre etwa, ne?
Genau, also wir waren eigentlich, wenn ich es genau nennen darf, mein Papa war durch die Rebveredelung geprägt, einfach ein Rebsorte-Messi. Also der hat irgendwie alles, was in Alzey gezüchtet wurde, was an Neuzüchtungen da war, auch aus Weinsberg, sei es Akkolon, Cabernet d'Orio, Cabernet Cubin, hat er alles angepflanzt, auch vielleicht bedingt durch seine Vermarktungsstrukturen, relativ viel Endkunden, relativ viel über Weinfeste verkauft. Und sich dann natürlich auch von vielen Leuten auch begeistern und mitreisen lassen, die natürlich aus dem Urlaub erzählt haben, ach, Herr Knewitz, wir waren in Frankreich gewesen, in Bordeaux und haben da Cabernet und Syrah und Cab Franc kennengelernt. Und da hat er sich natürlich durchaus auch mitreisen lassen und hat dann auch mal Cabernet Sauvignon angepflanzt. Also theoretisch hat wirklich... Also wir haben hier übernommen, ich glaube, das Weingut mit knapp 30 Rebsorten. Also es war wirklich ein Leipziger Allerlei, wenn man es genau nennt. Mm. Und genau. Nein,
auf wie viel Hektar damals? Wie viel Hektar waren das damals mit den 30 Rebsorten?
15 Hektar. Also 15. Wie gesagt, mal Dippche hier, mal Dippche da. Also er hat relativ viele kleine einzelne Varianten dann auch gehabt, was natürlich ein toller Vorteil für uns heute auch ist oder damals dann schon war. Ich meine, das Thema Vielfalt auch im Riesling-Bereich abzubilden ist auch was Wichtiges, aber da können wir ja später noch dazukommen. Er hat halt natürlich durch diese Vielfalt auch immer nur einzelne Varianten gehabt. Also da ist natürlich auch ab und zu mal was daneben gegangen, was halt einfach nicht so toll geschmeckt hat. Aber ja, wie gesagt, wir sind froh und stolz, dass wir die Möglichkeit hatten, den Betrieb hier zu übernehmen, weil ich meine, die Substanz kam ja durch ihn, durch seine Arbeit, durch seine Unterstützung, aber auch er hat ja auch in uns gesehen, dass wir da Lust drauf haben und hat uns machen lassen. Und so dürfte mir halt seit 2010 halt konsequent unseren Rebsortenspiegel verändern halt von einem Weingut, das ja eigentlich viel Rot auch gemacht hat. Also das Thema Dornfelder war auch ein großes Thema für den Papa. In Weingut, das halt einfach sich mit dem Thema Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, Silvaner, auch ein bisschen Sauvignon oder so, auch ein klein bisschen Spätburgunder, aber wie gesagt, das sind nur 5%, die wir hier im Weingut haben, aber die trotzdem dazugehören, beschäftigen und haben natürlich in den 10 Jahren einfach relativ viel verändert. Also ich meine, das ist ja auch ein Prozess gewesen, den man nicht, sage ich mal, in 1, 2, 3 Jahren irgendwo geht. Ich sag mal, wir sind immer noch nicht am Ende oder am Ende der Fahnenstange, wo wir eigentlich hinwollen, sondern es ist die Entwicklung geht immer weiter und ja, also so das ist auch ein wichtiges
Thema. Da hat man ja im Burgund auch ein paar hundert Jahre für gebraucht, also.
Genau, richtig. Also das. Also.
Und die sind immer noch nicht fertig, also insofern.
Absolut, ja, absolut.
Ja. Abgesehen davon hängt es natürlich immer auch in gewissem Maße von Moden ab, ne? Also da muss man sich, glaube ich, auch nichts vormachen. Also der Riesling, den ihr jetzt macht und den wir gerade gerne trinken, den hätten Menschen in den 1990er Jahren nicht trinken mögen oder nur ganz, ganz wenige. Ne? Das ist, das hat sich ja schon auch verändert und das kann natürlich sein, dass sich das in 20, 30 Jahren auch wieder verändert. Aber was jetzt deinen Vater angeht, da gehört ja dann auch viel Vertrauen zu. Ne? Also weil du hast das Weingut ja schon eigentlich letztlich einmal ordentlich auf links gezogen, zumindest dann, was den Rebsortenspiegel angeht. Ne?
Ja, ja, also das muss man schon sagen, hat schon viel Vertrauen in uns gehabt oder immer noch, war wahrscheinlich auch bedingt durch seine Erfahrung, die er mit seinem Papa machen durfte. Er ist auch relativ früh in die Verantwortung gerutscht und für ihn war dann immer klar, wenn die Jungs heimkommen oder wenn ich immer vorrangig war, ja nur ich erst gedacht, dann möchte er auch dann die Zügel loslassen und uns, sage ich mal, machen lassen oder mich machen lassen. Und das ist immer eben schon sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das machen durften.
Ja. Ja. Und dein Bruder Björn, der, also für den war das dann auch irgendwann recht schnell klar, dass er mit dazu stößt, oder?
Björn, der hat eigentlich vom Prinzip erstmal eine andere Ausbildung gewählt. Der ist erstmal, also der hat den Weintechnologen gemacht, hat einmal quasi, also der ist mal in der Kellerei, also sich mal einmal die Großstrukturen angeschaut und wollte eigentlich auch da drin bleiben in dem Thema, aber hat natürlich dann auch gesehen daheim, auch beim Mitarbeiten, ey, das ist spannender, das ist interessanter, sage ich mal, sich mit Kleinteilen, mit kleinen Dingen zu beschäftigen und hat dann 2015 einfach gesagt, hier, ich habe Lust auch heimzukommen, könntest du dir das vorstellen, dass wir das zusammen machen? Und ich meine, ich war echt super dankbar drüber und er hat dann zuvor halt auch noch den Wirtschafter und den Techniker gemacht in Kreuznach, also auch nochmal die Theorie noch mal von der Weinbauseite auf sich dann angeschaut, hat auch noch mal ein Praktikum gemacht beim Erik Riffel und
ja, das ist nicht weit in Bingen.
Genau, richtig. Ja. Und hat da wirklich auch noch mal Input bekommen von der anderen Seite, was unheimlich ja wertvoll auch noch mal war oder ist, genau, weil er es einfach auch noch mal Input mehr mitbringt. Also eine Seite finde ich den Weintechnologen einfach nochmal so diese Killerei-Geschichte.
Das war, glaube ich, bei Reh Kennermann, wenn ich mich nicht täusche. Ne?
Richtig, ja. Richtig.
Das heißt, das ist ja so mit das Größte, was man so an Weinproduzent in Deutschland haben kann. Ne? Also ich glaube viele.
Gut, das Moselland ist noch größer und auch die Mertes ist auch noch größer, aber ja.
Aber es ist schon so unter den Top 5, ja, genau. Und Erik Riffel, das ist dann sozusagen die andere Seite mit biologisch, ich glaube auch Richtung biodynamisch arbeitenden Genenprinzipien im Weinberg dann. Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Aspekte von dem Ganzen. Ne? Das ist schon ein weites Feld, ja.
Aber trotzdem sehr spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, das ist wie wenn du, glaube ich, mal Koch lernst. Ich glaube, als Koch sollte man schon auch mal die Groß-Catering-Geschichte sehen und einfach mal sehen, wie mache ich denn eigentlich mal so 1000 Essen? Aber wie mache ich natürlich auch das Fine-Dining-Menü mit 10 Gängen und noch 4 Amiskel vorne ab. Ich muss ganz ehrlich sagen, so diese Großstruktur habe ich persönlich nie gesehen. Ich würde es, glaube ich, heute noch mal, also ich würde es auch mir mal ein Jahr anschauen oder ein halbes Jahr. Also das muss ich sagen, das ist aber mal einfach mal mitnehmen. Also ich meine, man kann ja nur lernen davon.
Du, ich habe ja auch 4 Jahre bei Havesco gearbeitet und sehr viel größer als Weinhändler geht's ja in Deutschland auch nicht. Also das ist schon auch spannend einfach. Das ist selbst wenn das sozusagen nicht das ist, was man selber beziehungsweise was man selber machen würde, wenn man mit Wein handeln würde, dann ist es doch trotzdem sehr lehrreich auf jeden Fall.
Absolut.
Ja. Du bist aber nach Geisenheim gegangen dann, ne?
Genau.
Das heißt, du hast bei Kuhn und bei Philipp Wittmann deine Ausbildung gemacht und dann parallel in Geisenheim studiert.
Genau, war in Geisenheim und habe Weinbauenologie studiert und habe da ein paar verrückte Leute kennengelernt, die mich dem Thema Chardonnay oder Burgunder näher gebracht haben. Und dann auch, sage ich mal, diese Affinität in mir so ein bisschen auch ausgelöst haben.
Genau. Julian Huber zum Beispiel.
Genau, Julian Huber, Friedrich Keller. Ja. Da war noch der Patrick Adank aus Graubünden dabei.
Ach ja. Ja.
Genau, der Max Kusterer aus Esslingen. Auch ein toller Lemberger und Spätburgunder Erzeuger, jetzt auch gerade Newcomer geworden am Falstaff, und der Alexander Bauer. Genau.
Bauer aus Württemberg?
Genau, aus Württemberg, aus Heilbronn-Sontheim.
Okay. Aus Heilbronn, genau. Genau. Ja, und von Adank habe ich gerade hier einen Schaumwein stehen, weil die Weine sind jetzt irgendwie bei Pinard de Picard aufgetaucht im Programm. Also jetzt auch hier in Deutschland erhältlich.
Genau, richtig. Ja.
So viel Schweizer Weine hat man hier ja nicht, normalerweise.
Aber es ist genial. Also es macht richtig viel Spaß.
Ja. Und das ist so eine Truppe, ich glaube, dafür steht Geisenheim ja auch so ein bisschen, ne? Dass man also neben der blanken Theorie, die man da lernt und vielleicht auch ein bisschen praktische Anwendung, jetzt so was Forschung und Versuche angeht, vor allen Dingen sozusagen Bünde schmiedet und
vor allem trinken gelernt.
Ja und Wein übers Trinken versteht.
Genau. Weil ich das Learning by Drinking. Genau. Also das war was sehr, sehr Wichtiges, einfach viel zu probieren, viel zu diskutieren, weil ich sag mal, hinter Wein versteckt sich ja nicht einfach nur Wein, sondern Wein wird von Menschen gemacht und jeder hat eine andere Interpretation, eine andere Idee. Andere Herangehensweise, und wenn man dann gleichgesinnt ist und dann auch große Weine aus der Welt oder auch einfache Weine irgendwie mal trinkt und auseinandernimmt, dann entwickelt sich natürlich auch eine Idee und eine Vision, eine eigene Präferenz, was man gern mag und was man gern bevorzugt, und das war für mich schon mit das Wichtigste gewesen, muss ich auch sagen.
Was hast denn du vorher getrunken?
Was ich vorher getrunken habe? Also ich meine, wie man halt als rheinhessischer Bub halt groß war, tut mit einer Schorle natürlich, also mit einem Riesling-Schorle. Klar, ich meine, man hat sich hier mit Wein hier aus Deutschland schon beschäftigt, oder ich habe mich beschäftigt damit, aber jetzt nicht gerade mit Burgund oder auch irgendwie mit anderen Weinen, sage ich mal, aus der Welt, sei es auch Spanien, Italien, wie auch immer. Also klar hat man mal Italiener irgendwie geschenkt kriegt, aber das war jetzt, ja, hat man keine Ahnung von gehabt, auf Deutsch gesagt. Mhm. Also das, ja, woher auch letztendlich. Also ich meine, wenn man dann auch keinen Gleichgesinnte gehabt hat, der sich da damit ausgekennt hat, dann, und zur damaligen Zeit, klar, gab's WWW, aber ja, die Mühe hat man sich damals noch nicht gemacht. Oder ja, ich zumindest, ja. Ja.
Das heißt, wie lange warst du in Geisenheim? Bis wann hat das gedauert?
14.
Ja. Mhm. Ja, und dann hast du auch, also dann hast du sozusagen den Betrieb auch noch nebenbei gemacht, ne?
Genau.
Letztlich zu Hause.
Ja. Parallel, richtig.
Ja, genau. Und als du dann fertig warst, sind letztlich dann Corinna und Björn auch mit dazugekommen. Corinna hat auch eine Ausbildung zur Winzerin gemacht, oder?
Corinna hat keine Ausbildung gemacht. Corinna hat das Vorpraktikum beim Daniel Wagner gemacht in Sievesheim und ist dann danach in der Tat nach Geisenheim gegangen, hat ursprünglich aber auch einen anderen Werdegang vorher gehabt.
Dann bist du aus Geisenheim sozusagen wiedergekommen, auch wenn du parallel die Weine gemacht hast zu Hause. Und hat sich dann tatsächlich, du sprachst von einer Vision, hat sich dann das während dieser Geisenheim-Zeit entwickelt, wo es zumindest mal grob gesagt hingehen sollte dann zu Hause?
Ja, absolut. Also muss man schon sagen, also so klar hatte ich vor Geisenheim schon Ideen, Kopf und Plan, okay, das und das kann ich mir vorstellen, aber ich meine, ich habe letzte Woche mit meinem Bruder drüber geschmunzelt, mich mit dem Thema Syrah auseinandergesetzt, also, und das ist dann wirklich durch Geisenheim wirklich komplett weg, weil mache ich mir gar keine Gedanken über das Thema, seitdem ich in Geisenheim war. Für uns oder für mich war es einfach wichtig, oder wir wollen was machen oder entstehen lassen, wofür wir stehen. Und ich glaube, das kannst du nur machen, wenn du einen Fokus hast und wenn du eine Linie hast. Ich meine, dieses Thema Leipziger Allerlei ist vielleicht ganz schön, ganz nett irgendwo. Ich meine, wir haben auch noch eigentlich 2-3 Rebsorten so viel, sage ich mal, im Weingut, aber ich meine, die sind schwerpunktmäßig ja auch eher im Einstiegsbereich dann auch beheimatet, also werden gar nicht im Ort zu einem Lagenwein dann ausgebaut in dem Bereich, aber ich glaube, wenn du als Winzer für was stehen möchtest, dann ist es schon so, dass du dich für was entscheiden musst, weil bei uns ist es halt so, ich will mich halt auch dem ganzen Thema voll hingeben. Wir geben uns dem Thema halt auch voll hin, also auch gerade, ja, wenn du dann irgendwie so 15 Rebsorten hast, dann glaube ich, wirst du nicht mehr jeder Rebsorte gerecht, weil dann hast du einfach viel zu viel Themen im Herbst und gerade in so Jahren wie 18, 19, jetzt schauen wir mal, wie der 20er Jahrgang wird, ich meine, wir sind auch schon relativ früh. Es wird ja alles doch sehr geballt und es wird alles sehr intensiv. Und wenn ich mir jetzt überlegen müsste, sage ich mal, in einem Jahrgang wie 2019, der ja, sage ich mal, so 4 Wochen lang ging, du machst dann irgendwie 15 Rebsorte, das ist eigentlich undenkbar.
Ja.
Also wenn du die Vision hast, sie irgendwie perfekt auch zu machen, also jetzt nicht sagen, ja, Alter, es ist so, wie es ist, es entsteht so, wie es wird, das ist ja nicht das Prinzip von uns, wie wir arbeiten, sondern wir wollen schon immer wieder das Bestmöglichste herausholen, genau.
Ja, du bist dann sozusagen gestartet mit Riesling im Herzen, also du bist ja ein ausgesprochener Riesling-Winzer eigentlich, Aber wenn ich das jetzt so die letzten Jahre verfolge, dann bist du vielleicht sogar ein bisschen zu deinem Missfallen, weil das mit dem Riesling manchmal so hinten rüber zu fallen droht, plötzlich mit Burgundersorten bekannt geworden, oder?
Ja,
oder meine, zumindest war das, worauf sich doch einige gestürzt haben. Ich selber auch, weil ich deine Chardonnays schon auch ziemlich spektakulär finde im Gesamtzusammenhang in Deutschland. Aber das ist dann zwischendurch auch ein bisschen zu stark nach vorne gerückt, oder?
Ich finde, das ist gar nicht so schlimm letztendlich. Ich meine, das hat uns halt einfach einige Wege geöffnet, die wir sicherlich im Riesling-Bereich nicht so schnell geöffnet hätten. Ich meine, man muss ja mal sagen, wir sind in Deutschland ein Riesling-Land und es ist, ich meine, der nächstbeste wartet sicherlich jetzt nicht auf der beste Riesling. Also ich meine, es gibt schon allerhand Rieslinge und allerhand sehr, sehr gute Spitzenrieslinge und sich mit Rieslinge zu profilieren, dauert sehr lange. Mhm. Das war sicherlich vor 25, 20 Jahren etwas einfacher. Und heute braucht es einfach ein bisschen Zeit. Aber ich sag mal so, wir haben alle Zeit der Welt und wir glauben da an unsere Lagen. Und da kommt uns natürlich der Chardonnay sehr entgegen. Und uns freut uns natürlich sehr, dass dieser Stil, den ich jetzt ganz bewusst auch Stil nenne, so gut ankommt und dass er natürlich auch vom Fachpublikum einfach auch so gefeiert
wird. Gewertschätzt wird, glaube ich auch.
Gewertschätzt wird. Das freut uns natürlich schon sehr und wie ich auch sagte, es hat uns oder öffnet uns extremst viele Wege und öffnet natürlich auch dann Wege dem Riesling für uns und genau.
Ihr habt die sozusagen die Qualitäts Stufen habt ihr im Prinzip ja diesem burgundischen Modell oder man könnte es jetzt in Deutschland auch VDP-Modell nennen, irgendwie angegliedert, also diese Qualitätspyramide aus Gutsweinen, Ortsweinen und Lagenweinen. Und genau. Dann eben dazu eigentlich die Weine, von denen du jetzt sagst, das sind eigentlich diese Stilweine, so wie der Chardonnay, ne? Die stehen dann so ein bisschen abseits, ne? Mhm. Ja, fangen wir mal mit den Gutsweinen an. Einen haben wir ja im Glas, den grünen Silvaner. Vielleicht schaffen wir es gleich noch zum Riesling. Was ist für dich die Idee bei dieser, also für dich selber eigentlich, dieses Pyramidenmodell zu wählen? Wo startet das sozusagen und wo hört's auf?
Also für mich startet es schon von unten ab. Also für mich ist die Basis der kleine Regionalwein, der Rheinhessenwein, gerade jetzt auch der Silvaner ist für mich eigentlich ein Regionalwein durch und durch. Also ich meine, der Silvaner hat seine Heimat hier in Rheinhessen. Also er hat sie nicht nur in Franken, wo viele natürlich hinstecken, die natürlich, ich meine, die Franken machen natürlich einfach einen mega Arbeit und einen mega Job und einen großartigen Job. In Rheinhessen sicherlich hier und da einfach auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt, vielleicht auch bei uns im Weingut ein bisschen stiefmütterlich behandelt, muss man auch sagen, weil bei uns gibt es den Silvaner nur als kleinen Gutswein. Dadurch, dass wir relativ viel Kalk haben, tun wir uns ehrlich gesagt mit der Säure ein bisschen schwer, also dass die Säure irgendwo gepuffert bleibt, sag ich mal. Also okay. Der Silvaner braucht schon eine gewisse Reife, eine gewisse Konzentration, um auch als großer Orts- oder Lagenvertreter dann auch sich zu behaupten können. Und da kippt bei uns in der Tat auf dem Kalkboden einfach die Säure und der pH-Wert geht nach oben. Und das macht den jetzt für uns hier etwas unspannender als großen Lagenvertreter auszubauen.
Wobei es es gibt ja insgesamt kaum noch wirkliche Lagen-Silvaner in Rheinhessen, ne?
Ja. Aber ich finde, er ist als Einstiegswein, als Gutswein eigentlich ein unheimlich spannender Wein. Also ich finde, das ist was ich eigentlich immer trinken kann. Also das ist ein schöner, saftiger Wein, der eine unglaubliche Komplexität hat, der eine schöne Länge hat, der eigentlich auch so als Allrounder dienen kann. Also den kannst du eigentlich auf der Terrasse solo trinken, aber auch ganz vielfältig in der Speisekombination auch einsetzen. Und
ja, ich finde auch, weil er eine sehr feine, elegante Frucht schon hat, ne? Und die mit eben mit dieser typischen Silvaner Würze auch verbindet. Aber er ist schon in der Nase, finde ich, recht cremig und am Gaumen dann auch. Das ist schon.
Genau. Wird bei uns auch schon zu 10% im Holz ausgebaut, 90% im Stahl. Mhm. Um einfach, also der Stahlanteil ist uns hier schon sehr wichtig, um einfach auch den Säuregrip auch ein bisschen zu puffern, weil wenn wir einen höheren Holzanteil hätten, würde einfach der Wein üppiger werden und einfach so ein bisschen auch an Eleganz leider einfach verlieren. Also das muss man einfach nur so mal hier unserem Kalkboden dann auch sagen, dass er das einfach dann, würde er auch mit Reife vielleicht Stückchen vielleicht auch diffuser werden, dann auch in 3, 4, 5 Jahren. Und das deswegen setzt man da einfach auch schon einen höheren Stahlanteil auch ein im Silvaner Bereich.
Man muss ja mit allem auf die individuellen Rebsorten eingehen. Bei den meisten Rebsorten hat man so die Idee, dass der Kalk ja eigentlich hilft, den Rebsorten mehr Spannung zu verleihen, mehr Druck, mehr Komplexität vielleicht auch. Aber der Silvaner ist tatsächlich eigentlich keine wirkliche Kalkrebsorte. Ne?
Nein.
Das heißt, die mag lehmigere, tonigere, steinigere Böden lieber?
Säuerliche Böden, würde ich vor allem mal sagen, sind einfach perfekte Böden für Silvaner. Also Keuper zum Beispiel ist einfach auch was sehr Spannendes. Also das, was wir in Franken haben. Und
genau. Wobei die ja eben auch sehr viel Muschelkalk haben. Da ist ja immer die Frage, kommt es jetzt vom Keuper oder vom Muschelkalk?
Stimmt.
Aber der Muschelkalk hat dann schon wieder einen anderen pH-Wert im Boden als das, was ihr da an Kalk in eurem ehemaligen Riff habt, ja?
Ja. Ja, genau. Richtig. Nein, aber der Gutswein ist für uns eigentlich schon ein Regionalwein und eigentlich auch schon ein Wein, der Repräsentant der Region. Ich nenne jetzt mal ganz bewusst das Welsbachtal für uns, also Rheinhessen-Nordrheinhessen-Welsbachtal ist, in Kombination halt auch mit Knewitz, also mit der Idee von uns. Also ich meine, die Idee von uns ist natürlich auch einfach im Einstiegsbereich schon jetzt nicht einfach ein lapidarer Gutswein dahinzustellen, der irgendwo ja eine Frucht zeigt und irgendwo süße Säurebalance auf ziemlich ausgeglichen ist, sondern je nachdem, wie das Jahr auch ist, darf das auch schon mal eine Ecke, eine Kante irgendwo auch haben. Also das ist uns einfach auch schon wichtig.
Ja. Ich schenke mir dazu mal gerade den Riesling ein, weil das ist ja wahrscheinlich euer wichtigster Gutswein, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Wobei ja wahrscheinlich den Sauvignon Blanc auch wie geschnitten Brot verkauft, weil er einfach so in ist auch als Rebsorte, oder?
Ja, das. Also Sauvignon ist schon ein wichtiger Wein, aber mittlerweile ist es einfach so, durch den ja doch wachsenden Exportanteil hier im Weingut, ist der die Nummer 2, also das ist bei uns die Nummer 1, also das ist der Gutsriesling Nummer 2 bei uns, ist einfach der Wein, der mit Abstand die meiste Menge und auch die, ich muss auch fast sagen, das ist für uns auch so der intensivste und auch komplexeste Wein eigentlich auch von der Entstehung. Also das ist schon eine Lagen-Cuvée in Anführungszeichen. Also das ist stammt aus dem gesamten Westerberg, aus allen Lagen. Also angefangen beim Steinacker, Honigberg, 100 Gulden, Goldberg, ein Teil Eselsfahrt auch mit drin. Alles schon auch sehr wertige Anlagen, die ja auch tendenziell in Zukunft in der Lage sind, ja auch schon als Village, also als Ortswein oder vielleicht sogar als Lagenwein. Das Potenzial haben, da reinzurutschen. Einfach aber bedingt dadurch, dass junge Alter einfach noch nicht können.
Das ist so eine Mischung aus Vorlese und eine Mischung aus jüngeren Rebanlagen in den jeweiligen Lagen.
Ja, die ihr also habt. Genau, also punktuell Vorlesen, aber es sind auch komplette Lesen. Also wir sind nicht das Weingut, das jetzt viel Vorlesen betreibt, sondern wir mögen schon immer den gesamten Ertrag holen. Ist jetzt in 2019 eine Partie aus über 25 verschiedenen einzelnen Varianten, einzelnen Bausteinen, wie gesagt, aus diesen verschiedenen Lagen, In diesem Fall 15%, also 15% im großen Holzfass gewesen. Also so ein Halbstückfässer, Stückfässer und Doppelstückfässer. Mhm. Und ja, ist für uns schon klar ein Wein, der das Thema Herkunft, Herkunftswein schon noch ein Tick deutlicher widerspiegelt, jetzt wie in Silvaner oder wie jetzt auch in Sauvignon oder auch in Weißburgunder im Einstiegsbereich. Mhm. Das ist schon was, ja, ich meine, du hast ihn ja im Glas, es ist ein Wein, ja. Hier kommt schon ganz klar dieses Thema Kalkwürze raus.
Würde ich auch sagen, ja. Ja, also es ist am Anfang sehr rauchig, ne? Also es ja, ist so, in der so Nase enorm dunkelrauchig, ja.
Richtig, dann, genau,
so dunkel. Ich finde, da riecht man eigentlich schon das, was in so manchem Orts- oder Lagenwein dann auch nochmal so ein bisschen potenziert wird, ja.
Ja. Genau. Und das war auch das, was ich ja jetzt anfangs gesagt habe, als ich die Gutsweine beschrieben habe. Also ist es uns wichtig, auch im Gutsweinbereich ja ein Statement zu setzen und zu sagen, hier, das ist Basis, das ist Knewitz Basis und nicht einfach so ein lapidarer Wein, den da einfach so ein, die ja. Reihe kippen kannst. Klar kannst du so ein Gutsriesling dir auch, das macht Spaß, das kann man echt gut trinken, das macht richtig Laune, aber es ist sicherlich jetzt nicht das der Tutti Frutti Gutsriesling.
Nö, aber insofern passt es halt rein, weil der Rest ja eben auch nicht Tutti Frutti ist, ne? Ja.
Genau.
Und ich denke, also der hat ja einen ganz leichten Restzucker, aber letztlich ist es auch ein vergleichsweise trockener Gutsriesling.
Genau, also wir sind hier bei einer Restsüße von 4 Gramm zu 8 Säure.
Ja.
Also für uns ja, schon ein bisschen markanter, aber ich würde sagen, er ist schon sehr ausbalanciert in der Hinsicht. Mhm. Also er ist jetzt natürlich nicht 1-1 irgendwie, aber trotzdem du kannst dem Laien diesen Wein auch jetzt einschenken und er kann vielleicht Gefallen dran finden, was für uns natürlich auch wichtig ist, dass ein Wein, dass der Wein vielleicht auch Neueinkömmling mit dem Thema Wein einfach abholt und sagt, hey, wow, gefällt mir, macht mir Spaß. Ich habe sogar Lust, das Weingut mehr kennenzulernen und traue mich auch in die anderen Kategorien dran.
Ja, trotzdem würde ich sagen, grundsätzlich ist es ein Gutsriesling eben, der ja schon auch bei Neulingen ein gewisses Verständnis für die Rebsorte erfordert, glaube ich, und eben auch für diese Stilistik. Ne? Also das ist, ich finde, im positiven Sinne ist es kein Jedermann-Wein und eben kein Allerwelts-Gutsriesling. Das finde ich schon ziemlich markant, muss ich sagen.
Ja. Freut uns. Das ist uns auch wichtig.
Du sagtest, dass der Exportmarkt immer wichtiger wird. Das heißt, wie viel geht davon in den Export?
Also insgesamt vermarkten wir 22% gehen in den Export mittlerweile.
Und ja. Wie kommst du da jetzt gerade mit Corona klar? Wie sehen da die Märkte aus?
Ja, anfangs haben wir gar nichts gemerkt. Skandinavien ist noch relativ unberührt, muss man sagen. Also gerade das Thema Monopol läuft noch weiter. Was für uns wichtige Märkte sind auch Russland. Da merken wir es im Moment deutlich. Das war vor 6 Wochen gar nicht so der Fall gewesen. Mhm. Ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht abschätzen, muss ich sagen, wo da die Reise hingeht. Also wir hoffen natürlich alle, dass das ganze Thema vielleicht bald... Ganz bald hoffen wir es, am liebsten morgen oder schon vorgestern rum ist, aber ich glaube,
wer hofft das nicht?
Genau, ist ein Blick, den können wir leider einfach nicht, ja, wissen wir nicht.
Ja, ja. Wenn wir darüber gehen, dann kommen die Ortsweine, dann die Lagenweine. Was sind die Ortsweine bei dir?
Die Ortsweine sind bei uns ganz klar Vertreter ihre Herkunft, ihres Standortes. Bei uns seit 2019 nur noch die Rieslinge und Spätburgunder. Einmal Niederhilbersheim-Riesling, einmal Appenheim-Riesling. Der Niederhilbersheim-Riesling greift einfach die Kühle von Niederhilbersheim, vom Steinacker auf. Es ist ja kein Süd. Terrain, sondern es ist ja wirklich ein West-Nordwest-Terrain in Niederhilbersheim, eher hängig, eher kühl und der Appenheimer ist wirklich eigentlich so unser kleiner 100 Gulden, wenn man es ja genau nennen möchte, bis auf 10% Eselsfahrtanteil. Ein Wein, der einfach das Thema Kalk, Kalkfels, Kalkleben einfach unglaublich spannend widerspiegelt. Und drüber natürlich die Lagenweine, die sich in 19, neben den drei Rieslingen, noch auch den Weißburgunder, also der Eselsfahrt, kommt da auch her.
Das heißt, Eselsfahrt ist Appenheim, 100 Gulden ist Appenheim, daneben liegt der Goldberg, das ist aber offiziell, glaube ich, Gau-Algesheim schon, ne?
Richtig, richtig, genau.
Und dann hast du in Hilbersheim hast du eben den Steinacker, wo auch ein Teil vom Chardonnay herkommt, und den Honigberg, ne?
Genau, richtig, richtig.
Ja. Und dann gibt's noch die Laurenzi-Kapelle, ne?
Genau, richtig. Da kommt aber aktuell von uns nur Gutsriesling her.
Mhm. Genau. Okay. Okay. Und die genannten Lagen gerade, die baust du dann nachher eben auch nochmal als Lagenweine aus, ne?
Genau, richtig. Also das ist für uns, also wie gesagt, da wird sich sicherlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr neben den drei benannten Riesling, Steinberger, 100 Gulden, Goldberg auch noch ein Honigberg Riesling zeigen dann. Der immer wieder, sage ich mal, sehr, sehr spannend ist. Also das hätten wir fast dieses Jahr als Honigberg schon abgefüllt, aber der findet sich im Ortsriesling wieder. Das sind für uns wirklich Parzellenweine, Weine, die einfach das Thema, das Kleinklima, den Boden einfach eins zu eins widerspiegeln und dann halt den Eselsfahrt, der Weißburgunder, eigentlich so eine Parallellage eigentlich zum 100 Gulden, eigentlich über dem Berg drüber, parallel vom Hang, eine Lage, die relativ viel Kalklehm, aber im zweiten Horizont auch wieder Kalkstein, also wirklich dieses Riff dann auch aufzeigt, eine Parzelle, die von unserem Großvater kommt, der Ende der 60er im Elsass war und sich mit dem Thema Pinot Blanc auseinandergesetzt hat. Also damals war schon im Beisein von unserem Papa. Und dann haben sie sich entschieden, Anfang der 70er Weißburgunder da anzupflanzen. Und das ist eine Parzelle, die ist so 30 A groß und wirklich ganz alte Weißburgunderstöcke und einfach unglaublich spannende, tolle Trauben, die wo einfach auch dann Eselsfahrt Weißburgunder entsteht. Genau. Und jetzt kommt das Thema Stil. Die Idee Chardonnay. Chardonnay, also fangen wir vielleicht in der Basis an, jetzt ganz neu, ab Juli unsere neue Cuvée Weißburgunder Chardonnay, Weed und Welz.
So heißt sie also jetzt.
Genau.
Ja, wir hatten mal darüber telefoniert. Ja.
Richtig, genau. Weed und Welz, benannt nach unseren zwei Bächen, nach unseren zwei Tälern. Einmal die Weedbach, wo sich, sag ich mal, der Eselsfahrt wiederfindet, und dann die Welzbach, wo sich die anderen Lagen alle wiederfinden, und Weißburgunder aus dem Weedbachtal und Chardonnay aus dem Welzbachtal. Und hier beginnt eigentlich, sage ich mal, so die Idee der wirklichen Burgunderweine für uns. Also das sind alles, das ist der größte Teil der Weine kommt, oder der Weißburgunder und der Chardonnay kommt aus dem Stahl. Wahrscheinlich wird das eine Cuvée aus 70% Holz, 30% Stahlanteil, wo schon deutlich wird, was uns wichtig ist in dem Thema Weißburgunder und Chardonnay. Es ist für uns spiegelt der Chardonnay vorrangig einfach eine gewisse Frische wieder. Also wir mögen frische und feine Chardonnays und auch im Weißburgunderbereich. Also wir sind nicht das Weingut, wo man einen fetten, buttrigen, ausladenden, also für manche vielleicht sogar einladenden, aber bei uns gibt es keine dicke, fette Chardonnays, sondern es sind grazile, feine Chardonnays, die in der Aromatik durchaus auch schon ein bisschen, ja, auch anecken. Also die vielleicht gerade in der Jugend jetzt nicht die fruchtigsten sind, sondern eher ein bisschen zurückhaltend, ja, nussig, vielleicht auch so ein bisschen dieses leicht rauchige haben. Mhm. Und das ist das, was uns eigentlich schon immer irgendwo begeistert hat in anderen Regionen. Und was uns dann auch irgendwo wichtig war, das auch bei uns hier zu zeigen und dann auch herauszuholen. Ich meine, natürlich haben wir den Kalk, der das sicherlich auch in der Lage ist und auch trägt, aber trotzdem brauchst dafür einfach auch ein geniales Fass und einen genialen Hersteller. Und deswegen sagen wir schon auch deutlich, dass das für uns einfach ein großer stilistischer Einfluss auch dann hat, wenn man mit einem Neuholzanteil auch arbeitet.
Das ist aber dann tatsächlich bei der Reserve so, oder? Oder ja, ist es tatsächlich bei denen darunter auch schon so?
Ja, wir haben im Holzfassbereich sind auch mittlerweile schon 10-15% Neuholz mit im Einfluss. Also das muss man schon auch sagen. Also das, und ich glaube, nee, ich weiß es, in Weth und Wels werden sich auch 2-3 Fässer drin finden. Okay. Also das ist prozentual sicherlich dann jetzt nicht so viel, aber es sind sicherlich auch 5% irgendwo.
Also schon so die entscheidende Note, der entscheidende Kick für diesen Wein dann. Ne?
Genau, richtig, ja, richtig.
Ja, das glaube ich auch. Also das Holzfass spielt also jetzt gerade bei Chardonnay eben und so wie ihr das macht, glaube ich, schon eine entscheidende Rolle, dass das einfach stimmt, dass man da irgendwie den richtigen Hersteller und die richtige Röstung letztlich irgendwie auch hat, um das Ganze dann auch weiter zu transportieren und dem Ganzen so eine richtige Struktur zu geben. Wie baut ihr den Chardonnay sonst aus? Also jetzt abgesehen vom Holzfass, das ist ein sehr, sehr, sehr reduktiver Chardonnay, ne? Der ja sehr viel von dem transportiert, was auch gerade so ein bisschen in ist. Also dieses eben rauchige, diese Schwefelverbindung, die man darin findet letztlich, die das Ganze eben so dunkelrauchig machen eigentlich, ne? Sehr nussig auch, ne?
Ja. Also gerade nussig, wenn es dann mal eine gewisse Reife bekommt, wenn es dann mal länger, wenn es dann mal 2-3 Jahre alt ist.
Also es kann am Anfang schon wirklich so reduktiv sein, dass man das Ganze erstmal zur Seite stellt und sagt, okay, bekomm erstmal Luft oder irgendwie ordentlich dekantieren oder doppelt dekantieren, damit der Chardonnay überhaupt zu einem spricht. Ne? Also ich rede jetzt von der Reserve, von dem Top-Chardonnay. Ne?
Ja, aber da machen wir einiges. Das kommt jetzt auch später auf den Markt und bleibt auch länger im Fass. Also hier möchten wir uns auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Also bisher war es ja immer so gewesen, dass wir den Chardonnay nach so 12 Monaten aus dem Fass geholt haben und dann auch auf die Flasche gezogen haben. Und mit dem 19er Jahrgang wird das mindestens 18 Monate so sein, eher 20 Monate. Und dann nochmals auch für ein halbes Jahr Flaschenreife dann auf der Flasche bleiben und dann erst nächstes Jahr zu September oder in die Weihnachtszeit dann auch in den Markt kommen. Also das, hier muss man einfach auch sagen, haben wir einfach auch Erfahrung sammeln müssen und uns auch weiterentwickeln müssen. Und das möchten wir einfach so machen. Und auch beim Chardonnay-Holz, das gehen wir in diese Richtung. Zwar jetzt nicht ganz so intensiv und genauso weit wie jetzt beim Reserve oder vielleicht noch nicht. Da gehen wir einfach Step für Step. Kommen wir erst im September. Also bisher waren wir ja im Sommer schon da, aber das kommen wir jetzt erst im September dieses Jahr. Ja, beim Chardonnay ist es so, als wir angefangen haben, Chardonnay zu machen, hat unser Vater gesagt, aus der Traube, die ich Sektgrundwald rausmache. Also wir ernten in der Tat Chardonnay nie überreif. Nie überreif. Wir mögen keine Phenole, keinen Phenoleintrag durch Sonne. Das ist was extrem wichtig ist. Also bei uns sind die Anlagen nie entblättert. Auch mittlerweile im Riesling-Bereich, muss man auch sagen. Also wir achten da sehr drauf, eher zu beschatten, um einfach Säure zu konservieren und einfach auch den Phenoleintrag, der ja auch für den Alterungsprozess wichtig ist, einfach so gering wie möglich zu behalten. und gehen, ja, eigentlich, wenn man sagt, eigentlich schon klassisch so nach der 110-Tage-Regel, also nach der Blüte 100 Tage, 110 Tage, da kann man ja schon mal am Riesling Bäckele gehen und das schmeckt auch schon richtig gut. Und wenn es dann, sage ich mal, das geht nicht nach Lehrbuch. Das hat für uns immer so einen Kick. Es hat ein schönes, süßes Säurekick und die Bärenhaut löst sich spannend vom Mark ab und dann ernten wir eigentlich den Chardonnay. Und wie gesagt, lieber grüne Bäckchen wie gelbe Bäckchen, weil ich sag mal, wenn die gelb und schon so leicht in dieses braunbäckische reingehen, so goldbäckische, dann hat es für uns schon zu viel Phenoleintrag und dann fehlt uns Säure, dann fehlt uns nachher dieser leichte, ich nenne es mal vorsichtig ausgedrückt, dieser feine grüne Grip irgendwo am Gaumen, den wir immer auch mögen, der auch vielleicht so ein bisschen für den Stil bei uns auch steht, also für wie den Wels dann auch anfängt. Das ist einfach so ein, ja, leicht, ganz fein, also nicht unreif, aber so was leicht Grünes irgendwie, sondern das ist so genau, das ist eine ganz enge Gratwanderung dann auch bei der Ernte und bei dem Entstehungsprozess dann auch.
Das wird dann bei der Reserve dann wahrscheinlich einfach auch noch dadurch unterstützt, dass, also es kommt ja zu großen Teilen, glaube ich, aus dem Steinacker, ne? Aus der schon kühleren Ecke da am Waldrand, oberen Hang, genau. Oder?
Im Waldrand, genau, also auf 270 Meter Höhe, direkt am Waldrand, richtig. Da steht mittlerweile, oder kommt 75%, muss man sagen, also in 19 kommt auch in der Tat ein Stückchen aus dem Honigberg auch.
Im 14. Jahrhundert ist der Steinacker das erste Mal erwähnt worden, habe ich mir gemerkt. Und ich glaube, der 100 Gulden auch, ne? Das heißt, nee, der 100 Gulden ist noch älter, 12. Jahrhundert irgendwie.
Der 100 Gulden ist 1143 das erste Mal erwähnt. Ne, 1148, Entschuldigung.
1148,
ja. 1148 und der Steinacker müsste 1362 das erste Mal erwähnt.
Ja, also genau, 12. bis 14. Jahrhundert. Das heißt, es sind wirklich auch enorm alte Lagen, die jetzt im Falle von 100 Gulden, das war irgendwie Kloster Disi Bodenberg, das ist an der Nahe, eine Schenkung. Das heißt, und es hat ja auch den Namen 100 Gulden, das heißt, es ist zwischenzeitlich mal für sehr viel Geld verkauft worden.
Um 1400, genau.
Eigentlich müssten diese Lagen irgendwann auch wieder einen eigenen Krü-Status haben. Also eigentlich sind es große Gewächslagen, nur dass es bisher kein Weingut gibt. Das
also 100 Gulden ist ja große Gewächslage seit 2018. Unseren Nachbarbetrieb.
Stimmt, das bei Bischel, klar.
Genau, das Weingut Bischel ist ja mit dem Jahrgang 2018 in den VDP aufgenommen worden, also sprich hat den 100 Gulden jetzt endlich auf die Landkarte gepackt.
Ja.
Genau. Also von daher, der Status ist doch da.
Der Status ist doch da. Ich hatte jetzt das kurzfristig vergessen, obwohl ich auf die Bischels zu sprechen kommen wollte, weil ja tatsächlich ihr mittlerweile so eine ganze Gruppe an Winzern seid, die eben für Appenheim stehen und die in und um Appenheim Wein machen. Mit wem hat das angefangen? Wer hat sich da so als erster Namen erworben?
Also wenn man dieser Startschuss oder die Idee, dass diese Appenheim-Community zustande gekommen ist, muss man eigentlich schon unseren Vätern hoch anrechnen. Also unseren Papa oder auch der Vater von den Runkel-Jungs, also Weingut Bischel, die waren schon immer sehr offen, sehr kommunikativ. Die haben schon vor 30 Jahren Jungweinproben gemacht mit Kollegen aus Appenheim, mit Jürgen Hoffmann zusammen, mit Klaus Gräß zusammen. Und daraus ist dann auch das mal ein Weinfest entstanden, das Appenheimer Wein- und Sekterlebnis, was sich dann aber einfach so ein bisschen verlaufen hatte über die Jahre hinweg. Daraus aber wieder eine neue Festlichkeit entstanden ist, die wir hoffentlich bitte dieses Jahr trotz Corona feiern dürfen. Und zwar ist das am 1. September, am ersten Sonntag im September, in den Weinbergen im 100 Gulden am Tisch des Weines das 100 Gulden Picknick, und hier zeigt jedes Weingut aus Appenheim, der in der Lage 100 Gulden Besitz hat, seinen 100 Gulden Wein plus einen Gutswein, aber das ist aber jetzt nicht unbedingt nur Riesling, das kann auch ein Spätburgunder sein oder auch ein Sauvignon oder ein Gewürztraminer, also je nachdem, was der Kollege halt anzubieten hat. Nein, aber durch diesen Weitblick, durch dieses sehr kommunikative einfach schon miteinander und auch ja offene Verhalten miteinander, muss man schon sagen, ist Appenheim schon eine unglaublich spannende, schöne Community. Also es ist in der Tat so, dass wir im Herbst jede Woche bei einem Kollegen grillen. Jeder bringt seine Praktikanten, Azubis irgendwie mit und das ja, da kommen mittlerweile auch Kollegen aus dem nördlichen Rheinhessen dazu, also ja, Weingut Neuss, der Luis und der Toni oder selbst der Christian Schmitz, die sind da oft auch mit dabei oder wir sind dann auch mal drüben bei denen oder auch der Daniel Wagner war auch schon hier. Also das, wir sind da sehr offen und diskutieren auch sehr offen und sprechen da sehr offen drüber. Also das ist ja nicht nur Geisenheim oder nicht nur das, ja, einfach dieses Miteinander, das ist was sehr Wichtiges und auch sehr Prägsames, weil ich sag mal, so wird man wahrgenommen, so kommt man einfach auch schneller voran, muss man einfach
auch sagen. Ich glaube, so ist Rheinhessen auch tatsächlich ja so um die frühen 2000er Jahre überhaupt auf die Landkarte wiedergekommen. Ne? Also genau, auf die Weinkarten mit Message in a Bottle, also wirklich sich zusammenzutun und die eigenen Weine zu diskutieren und aber eben auch sich zusammenzutun, um sich gemeinsam zu präsentieren. Ne?
Absolut, ja. Das stimmt.
100 Gulden ist die Lage, glaube ich, mit einem der höchsten Kalkanteile tatsächlich in ganz Deutschland. Ne? Also zumindest der Kernbereich, in dem du auch oder in dem ihr eben auch Parzellen besitzt. Ne?
Genau, über 40% freier verfügbarer Kalk. Also wir haben in unserer Kernparzelle 45-51% freien Kalk. Also haben eine Analyse machen lassen. Also wirklich ein purer, weißer Kreideboden. Absolut spannend, absolut geil. Ja, da kann eigentlich nur, also wenn man, also ich meine, wir arbeiten ja als Weingut seit 3 Jahren biologisch noch nicht zertifiziert, also ich betone noch nicht zertifiziert, wir werden das wir werden es dieses Jahr machen. Also die Zertifizierung unterschreiben. Also wenn man sich mit seinem Boden intensiv beschäftigt, wenn man einfach gut mit umgeht und einfach von Anfang an sich Arbeit macht, Gedanke macht, und dann kann dir eigentlich die Lage nur Großes bringen. Also natürlich muss man auch vielleicht hier sagen, Erfahrung gehört einfach auch dazu. Also das wollte ich vor 5, 6, 8 Jahren nicht hören. Aber ich meine, mittlerweile nach 10 Jahrgängen kann ich schon sagen, die 10 Jahre Erfahrung waren wichtig, sage ich mal, um sich mit dem Thema noch intensiver auseinanderzusetzen und einfach auch vielleicht in Extremjahren besser oder anders zu agieren und einfach auch vielleicht vorbereiteter zu sein. Weil ich sag mal, wenn man 2 Jahrgänge gemacht hat, dann vielleicht einen Jahrgang erlebt wie 2016, der extrem kalkkühl und dann auch noch nass war, wo man auf einmal auch Probleme hat, dass man auf einmal die Traube richtig reif gekriegt hat. Das ist natürlich schon was, wo man dann noch, wenn man 2 Jahrgänge nur gemacht hat und ins Schwitze kommt, sagt so, mein Gott, was mache ich denn jetzt irgendwie? Weil da kann man schon auch wenn man keine Erfahrung hat, auch die Nerven verlieren.
Genau. Du hast in deinem letzten Kundenbrief geschrieben, tatsächlich ist vieles, was wir einst in der Berufsschule oder auch im Studium gelernt haben, so nicht mehr aktuell. Die Zeiten ändern sich, das Klima ändert sich und auch unser Denken muss sich ändern. Das ist dann auch das, was du da unter anderem mit meinst, ja.
Absolut, absolut. Also ich habe mal, was ich in meiner Winzerausbildung gelernt habe, zum Teil über Entblätterung und so, das machen wir heute überhaupt gar nicht mehr. Also klar ist es wichtig, eine lockere, luftige Laubwand zu haben, aber dass man jetzt die Traube komplett nackig mache und dann der vollen Strahlenbelastung überlassen, das ist nicht in dem Sinne von uns, also ich spreche jetzt von uns als Weingut, also das gibt sicherlich Kollegen, die das anders da sehen, aber also damals in der Schule, da wurde es von oben bis runter, sage ich mal, runtergebetet, ihr, du musst heimgehen, musst quasi deinen Rebstock entblättern, aber wenn man sich so ein bisschen mit seiner Rebe beschäftigt, mit der Physiologie, also Rebphysiologie, dann ist es, ja, ich meine, das Blatt hat ja auch eine Bedeutung und vor allem Schutz und nicht nur gegen Sonne, auch gegen Regen und auch äußere Einflüsse wie Hagel etc. Das wünschen wir uns zwar nie, aber ich sag mal da, ich glaube, da bleiben die wenigsten irgendwann in ihrem Leben mal davon verschont. Also das hatte ich auch in diesen 10 Jahren auch einmal erlebt, leider. Und da gab es Anlagen, die haben wir damals noch entblättert. Da sahen die Traube ganz übel aus. Und da gab es Anlagen, die waren nicht entblättert. Und da sahen die Traube zumindest mal einen Tick schöner aus. Und da konnte man dann ja zur Traubenlese ein bisschen was mit anfangen.
Ja, Hagel, Fröste, in der Pfalz gab es auch schon Wirbelstürme. Klimawandel hat ja auch viel mit Wetterextremen zu tun. Ne? Und die letzten beiden Jahre waren jetzt so, was Trockenheit und teilweise auch Hitzespitzen anging, schon auch extrem. Ne? Wie schätzt du das ein, wie sich das weiterentwickelt, jetzt aus den Erfahrungen der letzten Jahre, gerade eben auch für die Rebsorten, die du eben in den Weinbergen hast?
Also ich glaube, dass wir hier im nördlichen Rheinhessen sicherlich noch für meine Generation diese Rebsorten weiter anbauen, für die wir stehen. Also ich sag mal, der Chardonnay kommt sicherlich am allerwenigsten, hat am allerwenigsten Probleme mit den Extremen. Der Weißburgunder auch. Vielleicht der Riesling, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, der Riesling für uns hier im Norden, der wird jetzt erst endlich reif. Also mein Vater hat in den 90er Rieslinge im Steinacker gepflanzt, also die benannte Parzelle, wo heute Steinacker entsteht. Und da haben wir Ende Oktober, Anfang November noch Sektgrundweingläser. Also hatten wir knochenharte Rieslingtraube, grüne Traube, die mit Ende 50 Grad geerntet wurden. Boah, also Gott. Von daher mache ich mir jetzt hier keine Sorgen, weil ich sag mal, gerade im Hinblick 19 haben wir im Steinacker 16. Oktober, glaube ich, 16. oder 17. Oktober unseren Herbstabschluss gehabt im Steinacker. Und da haben wir geniale Riesling-Trauben mit einem pH-Wert von 2,9, mit einer Säure von 9,5 bis 10 geerntet und krass. 94 Grad Öxler. Also das waren geniale Trauben, das waren geniale Werte, das war gigantisch. Ja. Und das ist für uns noch ein Statement oder vielleicht auch ein Wert mehr, um zu sagen, okay, Extreme können für uns, also so Extremjahre wie letztes Jahr mit über 40 Grad Temperatur zum Teil im Juli, machen hier, sage ich mal, nicht viel aus. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, sich mit seinem Boden auseinanderzusetzen, mit dem Bodenleben, mit dem Humusgehalt, der letztendlich ja extremst entscheidend ist für die Wasserhaltekraft, sich mit dem Thema Begrünung auch zu beschäftigen, wobei das natürlich auch manchmal in einem warmen Jahr auch zum Verhängnis werden kann. Also klar bietet die Begrünung irgendwo eine gewisse Vielfalt und bringt natürlich auch Nützlinge mit, die auch sehr wichtig sind, sage ich mal, für den natürlichen Haushalt des Weinberges, aber trotzdem in direkter Konkurrenz natürlich auch zur Rebe auch sein stehen können, also weil sie einfach auch Wasser wegziehen. Und das sind so Punkte, wo wir uns wirklich intensiv mit beschäftigen, intensiv mit auseinandersetzen und ganz, ganz viele Gedanken machen, weil das Wichtigste, um, glaube ich, ein gescheite oder ein spannende Wein entstehen zu lassen, der für seine Herkunft steht, der braucht einfach mal vitale Boden, braucht schon vitale Wingert. Ohne vitale Wingert, also ich muss jetzt auch wieder sagen, ich spreche auch von Weißwein. Also wenn wir Stress in einem Riesling-Weinberg haben oder im Chardonnay-Weinberg, dann kann das durchaus einfach auch der Schuss nach hinten losgehen. Das kann vielleicht in der Jugend ein toller Wein sein, der irgendwo auch sehr präsent ist. Das sind oftmals auch einfach auch so.
Du redest jetzt von Trockenstress dann, ja?
Genau, also Trockenstress kann vielleicht als in jungen Weinen, das kann total spannend und auch lecker irgendwo auch riechen, aber wenn das mal ein halbes, dreiviertel Jahr alt ist, kippen die Weine und gehen, zerfallen so in sich und Vitalität und ein lebendiger Weinberg sind einfach ganz wichtige, entscheidende Dinge, um hochwertigen Wein entstehen zu lassen.
Wann ist dir das in letzter Konsequenz klar geworden? Also ich meine, du hast ja zum Beispiel bei den Wittmanns gelernt, die waren ja damals schon einer der auch ganz frühen biologisch arbeitenden Betriebe, weil ja der Vater auch schon biologische Landwirtschaft betrieben hat. Aber war dir das damals schon klar? Oder?
Nee, in der Tat eigentlich noch nicht. Also ich meine, ich muss ganz sagen, mit dem Thema habe ich mich erst eine letzte, oder wir, ich muss jetzt hier wirklich meinen Bruder mit einschließen, der sich da, also ich mache mir viel Gedanken, aber er macht sich da noch einen Tick mehr Gedanken, weil er eigentlich so der komplette Außenbetrieb führt. Ist seit 3-4 Jahren, 16, 17, vielleicht mit 18 noch ein intensiver irgendwas. Also 16, 17 irgendwo waren die Anfänger, aber wir machen uns da extrem viel Gedanken, und wir sind da auch noch lange nicht am Ende. Also das, ich sag mal, je extremer die Extreme werden, hoffen wir, es werden sie nicht extremer, aber wir wissen ja alle nicht, umso mehr müssen wir uns alle Landwirte, alle Gedanken machen. Also ich fühle mich, also, oder alle Winzer irgendwo, wir müssen uns da, der Boden, der ist das Kapital, das ist das Wichtigste, das ist das Grundgerüst von allem, neben unserer Natur. Und wenn wir da damit nicht gut umgehen und uns nicht Gedanken machen, dann geht der Schuss schnell nach innen los.
Ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber es wirkt so ein bisschen, vielleicht brauchen wir noch was, was zudem positiv in die Zukunft reicht.
Ich schenke mir noch mal einen Schluck Riesling ein.
Ja, das ist gut. Wie entwickelt sich denn 2020 so gerade? Kann man da schon irgendwas sagen? Ich meine, wir haben jetzt Mitte, Ende Mai, da ist eigentlich noch nicht viel zu sagen, ne?
Ja, also bis jetzt sieht's echt richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, wir sind zum Glück toi, toi, toi vom Frost verschont geblieben. Ja, unsere Winger stehen echt vital, die stehen saugut da, die sehen echt super gut aus. Wir haben ausreichend Feuchtigkeit gehabt, also wir haben eine unglaubliche Feuchtigkeit aus dem Winter, die wir mitbringen. Wir haben Feuchtigkeit jetzt nicht zu viel, aber ich sag mal genug bekomme, um jetzt, sage ich mal, diese Vegetationsphase anzuschieben, und sind jetzt kurz vor der Blüte. Wenn wir jetzt natürlich noch ein tolles Wetter die nächste 14 Tage bekomme, wo wirklich irgendwo auch da jetzt kein Kältebruch einprasselt, was ich fast nicht glaube, weil normal, also wir sind ja eher etwas früher aktuell mit der Blüte, also normal wären wir so zwischen 15. und 20., sage ich mal, ist ja eher so die Blüte, Juni, da ist ja auch dann, sage ich mal, die sogenannte Schafskälte. Wenn du dann mal so eine kleine Kälte Bruch hast, dann kannst du dann doch schon noch mal zu Verrieselungen kommen, was manchmal von Vorteil sein kann. Aber ich sag mal, nach dem kleinen 19er Jahrgang, den wir hier in Rheinhessen, glaube ich, alle hatten, freuen wir uns auch drüber, wenn vielleicht auch mal die Blüte wieder mal relativ gut und konsequent dann auch durchblüht, dass man einfach auch vielleicht mal wieder ein bisschen mehr ernten dürfen, weil ich sag mal, 19 war für uns in der Geschichte mit eines der kleinsten Jahrgänge. Das hat schon sehr, sehr weh getan.
Um wie viel Prozent kannst du das so beziffern? War das geringer als im Durchschnitt?
Also im Durchschnitt war es 35% weniger. Also wir waren im Schnitt im Weingut bei 44 Hektoliter. Ja, es sind eigentlich sonst im Schnitt irgendwo bei Anfang Mitte 60.
Und das lag vor allen Dingen an dieser Verrieselung dann im Juni, oder?
Ja, Verrieselung, aber natürlich auch an dem großen 18er Jahrgang. Der 18er Jahrgang hat uns ja natürlich alle in Deutschland einen schönen, volle Keller beschert, mit genialen Qualitäten. Die Rebe war natürlich auch zum Teil einfach herausgepowert gewesen. Also das hätten wir ja alle nicht zu Träume gehabt, dass wir so tolle Traube, so tolle Qualitäten und auch noch die Mengen irgendwo ernten. Muss man einfach muss sagen. Also
das heißt, es gleicht sich alles wieder aus in der Natur.
Genau, genau, richtig.
Ja. Ja. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Danke dir auch, Christoph.
Ich hoffe, bald dann mal wieder persönlich.
Genau. Ja, vielen, vielen Dank und auf bald. Ciao.
Auf bald.